vom Soldatenkomitee, wo wir jetzt immerhin schon bald 20 Jahre existiert. Der hat, kann man sagen, der hat das Soldatenkomitee nicht gelähmt oder zurückgeworfen. Man kann eher sagen, dass zum Beispiel, wenn es zu Bestrafungen kam, zu Prozessen kam, zum Beispiel im Rahmen der Aktion Gewehr abgeben, dass das mehr einen Motivationsschub bedeutet hat.
Das kann man sagen. Also, und es ist auch zu sagen, dass Soldatenkomitees in dem Sinne keine Massenbewegung sind. Es sind dort nur Leute dabei, die von ihrer Sache überzeugt sind. Und auch in solchen Fällen wie von der Aktion Gewehr abgeben, zu dieser Sache stehen und auch bereit sind, Konsequenzen zu tragen.
Dieter Vöckli von XOA.
Also ich meine, man muss auch ganz klar sehen, dass der Punkt Illegalität jetzt stark ausgeschlachtet wird, ganz speziell von der bürgerlichen Presse. Also ich finde, die Illegalität ist nicht das Problem bei diesem Aufruf und ist auch nicht das Problem von der Verweigerung. Die Illegalität ist eher das Problem, dass man von der Bestrafung, die dann eigentlich von dem System kommt, weil man jetzt in die Illegalität gegangen ist. Aber eigentlich denke ich mir, wenn man, und das kann man in diesem Bereich ganz sicher, weil es abgesichert ist durch eine Menschenrechtskonvention, weil es abgesichert ist durch heutiges geltendes Recht in den Staat, wo wir bis vor kurzem als Diktatur verschrien haben, wie Tschechoslowakei und DDR und so weiter. Und ich glaube, darum ist es als Recht abgesichert, dass man weiss, ich glaube, dass jeder da sehr schnell kann sich legitimieren, um das zu machen. Aber was man einfach klar sieht, unser Regime verbietet das, sagt, das ist illegal und darum muss man sich einfach, und das finde ich, sollte man rausstreichen, das ist die Strafe, die kann drohen, oder? Und nicht der Schritt in die Illegalität.
Ich meine, das ist auch unsere Haltung. Wenn man sich die Situation von einem Rekrut oder von einem Soldat vor Augen führt, dann wird es offensichtlich, dass er einfach während dem Militärdienst unter einer sehr strengen Diktatur steht und von mir aus gesehen sich nicht mehr allzu gross um sich so kleinliche Horspaltereien mit Legalität und so Sachen befassen sollte, wenn es ihm als Lebige geht, wie zum Beispiel mit Schlafentzug, mit scharfem Arrest und dass man zu Sachen gezwungen wird, die man absolut Unrecht findet, wie zum Beispiel scharfe Munition auf der Wache. Ich finde, dort muss die direkte Aktion kommen. Und Soldatenkomitees können das natürlich nicht stellvertretend für die Rekruten und Soldaten machen. Wir haben ja in der Kaserne selber keine Macht. Wir können sie nur unterstützen und beraten und allenfalls Aktionen koordinieren.
Dieter?
Also ich finde auch, man muss ganz klar sehen, dass die Leute, die jetzt am meisten nach Legalität schreien und nach symbolischer Bestrafung, dass das die gleichen Leute sind, die teilweise ganz lasche Beziehung zu Legalität und Illegalität haben. Also ich erinnere da meinen Kopf an die ganze Affären, die vom Bundesgericht jetzt. Und also, mir dünkt, das ist ein Punkt, wo man nicht zu viel Beachtung schenken darf.
Ja, also ich weiss, mir gefällt das irgendwie nicht so ganz. Oder? Wenn man immer auf die anderen, also Kopp und all die bösen Kapitalisten verweist. Legal ist und da erzählt jeder, kommt jeder Jurist her und sagt, das ist einfach das, was mal im Gesetz geschrieben ist. Und das Gesetz, das ist halt in Gottes Namen gegen uns, oder? Und das zu ändern, ich glaube, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und nicht einfach illegal zu sein, oder? Würde ich mal meinen.
Ich finde, wie der Dieter voran gesagt hat, dass die beste Art, ein falsches Gesetz zu ändern, ist, gegen massenhaft verstoßen. Weißt du, wie du das gesagt hast mit dem Konkubinat? Ich meine, beim Konkubinat hat es nie so eine grosse Rolle gespielt, weil die angedrohten Strafen relativ klein waren. Und auch zum Beispiel beim Betäubungsmittelgesetz. Also, ich meine, man wird relativ wenig Männer und Frauen in der Schweiz finden, die zum Beispiel noch keinen Kontakt mit Haschisch oder ähnlichen Zeugs hatten. Von dem her gesehen, sind die Gesetze praktisch durch die Praxis außer Kraft gesetzt worden. Und die Tatsache, dass jetzt bei Militärdienstverweigerung einfach so 8 bis 10 oder auch noch mehr Monate Strafe auf einem warten. Meine, das ist natürlich schon ein Hinderungsgrund, wo einige Leute davon abhebt.
Ich möchte jetzt noch einen Schritt weiterführen, muss da ein bisschen ausholen. Es gibt ja nicht nur das Damoklesschwert StGB, es gibt ja auch noch die Reaktionen in der Bevölkerung, die Empörung in der Bevölkerung. Es gibt böse LeserInnen, Briefe, man sagt, XOA hat sich jetzt enttarnt mit ihrem Aufruf. Die NZZ ist empört, der Villiger als EMD-Vorsteher, als direkt betroffener Bundesrat, zeigt sich empört. 50 Nationalräte und NationalrätInnen haben schon eine Eingabe gemacht, wo sie vom EMD-Vorsteher Villiger Gegenmassnahmen fordern. Jetzt könnte ich mir doch vorstellen, dass, wenn man schaut, wie heterogen das die XOA ist, also bis und mit kirchliche und pazifistische Kreise, könnte ich mir vorstellen, dass das auch auf fruchtbaren Boden fällt, im Sinne von, dass die Leute eingeschüchtert werden, dass sie einen Imageverlust von der XOA befürchten. Wie siehst du das, Dieter Vögtli?
Also, ich möchte vielleicht zuerst sagen, die 50 Nationalräte Willig und Trends, die kümmern mich nicht groß. Die haben immer schon geschrien, grandios, dass eine Frechheit ist, überhaupt die Initiative zu starten und die Frage überhaupt zu stellen von der Abschaffung von der Armee. Also ich würde sagen, das ist keine Diskussion. Die Wertung, egal was wir machen, die wird immer gegen XOA sein. Was wir ernst nehmen, ist die Bevölkerung, die Leserbriefe aus der Bevölkerung gekommen sind. Auch Bedenken, die von Leuten in der XOA gekommen sind, die nehmen wir sehr ernst. Weil das Dümmste, was uns passieren könnte, was wir wirklich nicht möchten, ist, wir haben einen grossen Kredit bei der Bevölkerung und den möchten wir nicht verscherzen. Und darum haben wir gesagt, eigentlich den Aufruf können wir nicht allein solo stehen. Sondern erstens muss ein sehr guter Begleitbrief, der das erklärt, der aufschreibt, aber zweitens muss der auch publizistisch begleitet werden. Und man muss den Leuten klar machen, dass uns nicht, was eben die Diskussion um Frage 4 haben, Illegalität, Legalität, Legitimität, die ganzen Diskussionen müssen geführt werden, es müssen die Diskussionen geführt werden. Ist es eine Zwängerei? Nein. Wieso? Was wollen wir damit? Das muss breit abgestützt werden. Und das ist auch die Idee, die geschwebt hat, hinter dem, dass man gesagt hat, wir diskutieren das breit in der XOA-Zeitung und wir machen begleitend ein Buch dazu. Das war ganz klar die Idee gewesen. Man will es den Leuten erklären, man will es ausdiskutieren, weil wir möchten uns den Kredit, den wir uns erschaffen haben, natürlich nicht auf eine einfache Art wieder verscherzen.
Könntest du noch mehr zu diesem Buchprojekt sagen?
Allzu viel Geld gibt es noch nicht viel zu sagen. Also es ist eigentlich ähnlich wie die Bücher, die bereits entstanden sind. Also Randy Gross macht mit, Max Bester, die ganzen Leute, die bereits jetzt sehr aktiv bei dieser Gruppe mitgeschafft haben und auch aktiv publizistisch immer gewesen sind, so, die sind da dabei. Und es geht darum, wirklich, dass die Idee von diesem Aufruf verbreitern, zu vertiefen und die ganzen Themen und Diskussionsbeiträge, die jetzt kommen in dieser Zeit, in diesen Diskussionen, damit einfließen zu lassen.
Was mir dünkt, was wir jetzt auch noch sollten, das ist die Stossrichtung diskutieren. Es gibt Leute, die nicht so gut finden, die sie vielleicht so was ich finde, sie gehen eher ein Detail, nachdem dass man über eine derart umfassende Initiative hat abgestimmt hat, dass man jetzt quasi das Fest auf das Thema Zivildienst lenkt. Dazu möchte ich als Einstieg auch wiederum ein Zitat vorlesen, und zwar aus einem internen Papier vom Soldatenkomitee Basel, wo ein Veteran, möchte ich fast sagen, ein SK-Veteran verfasst hat. Es scheint mir politisch fragwürdig, im Anschluss an die Abstimmung über die XOA-Initiative das Schwergewicht der Auseinandersetzung auf das Thema Zivildienst zu lenken. Die XOA-Initiative hat eine grundsätzliche Debatte über Armee, Gesamtverteidigungsideologie, Friedensutopien etc. in Gang gebracht. Der Aufruf zur Tat, Klammerbemerkung zumindest in der bis jetzt vorliegenden Fassung, geht weit hinter diese Debatte zurück und enttäuscht all jene, deren Kritik an Armee und Gesamtverteidigung sich nicht im Anprangern der fehlenden Alternative in Form eines Zivildienstes erschöpft. Die Radikalität der geplanten Aktionsform kann über diesen Punkt nicht hinwegtäuschen.
Also dieser Einwand hat mich bewegt, eigentlich nochmal mehr, um darauf zu sagen, wir müssen mehr begleiten. Was hier nicht ganz rausgekommen ist, eigentlich, dass, was jetzt eigentlich in den letzten Tagen schon wieder stattgefunden hat, dass wir das Gefühl haben, mit dem Aufruf, und zwar mit dem, zuerst in erster Linie jetzt mal mit dem Aufruf zur Tat oder eben Amnestie jetzt, dass man dort ein paar Diskussionen, grundlegende Diskussionen wieder kann in Gang setzen und nochmal provozieren. Oder? Und das Zweite, was man einfach muss sehen, ist, dass wenn es ein echter, ein würdiger, oder wie nennen wir es, sinnvoll sagen, Zivildienst gibt, oder? Dann könnte man darüber praktisch, ich sage jetzt auf dem blauen Weg, auch die Armee abschaffen. Und zwar in dem, dass man nämlich dass die Armee praktisch dann einfach das Material fehlt oder ihre Soldaten fehlen. Und also es wäre da Diskussion über Armeeabschaffung, kann man dann hier praktisch vom Hintertürli wieder einfließen über einen würdigen Zivildienst.
Beat?
Ja, ich habe hier verschiedene Kritikpunkte, eben zum Beispiel wegen Gesamtverteidigung. Zum Beispiel bei der Abstimmung ist das Wort Gesamtverteidigung fast nie gefallen. Und wenn man es genauer anschaut, ist zum Beispiel eben das Militär der wichtigste Pfeiler von der Gesamtverteidigung. Und wenn jetzt einfach der Zivildienstsieger jetzt in irgendeiner Form eingeführt wird, ich meine, rüttelt das an der Gesamtverteidigung nicht allzu fest?
Und also wir sehen schon ganz klar, dass ein Zivildienst nicht im Teil von der Gesamtverteidigung, sondern ein Zivildienst, wo wir mehr darunter verstehen, das heisst ein echter Zivildienst. Also
ist das ein Zivildienst, was ohne Gewissensprüfung und gleich lang?
Richtig.
Und dann, gut, angenommen jetzt drei Viertel von der jungen Männer, die in diesem Alter sind, gehen sie den Zivildienst und der restliche Viertel geht noch in die Armee. Da gibt es auch wieder eine andere Gefahr, dass eine Armee ohne sozusagen Sand im Getriebe, ohne störende Elemente, kommt dann eine sehr gefährliche Eigendynamik über, wo man dann nicht so recht weiss, wo sie anführt und wo dann zum noch schlimmeren Inzuchtort für Militarismus und so Männerbündlerei und solche Sachen führt. Ich meine, bei dieser Frage vom Zivildienst sollte auch der Aspekt berücksichtigt werden.
Ja, von welchem Zivildienst wird eigentlich geredet? Wird jetzt von dem CVP-Vorschlag geredet? Oder?
Also, ja. Also das ist, kommt auch im Aufruf, also es wird ganz klar gesagt, der Paras-Vorschlag ist für uns kein Diskussionsthema. Also das ist eigentlich der Grund, nicht zuletzt einer der Grund, um den Aufruf zu starten, ist, dass man das auf einen Etikettenschwindel. Also trotz der Millionen sind sie nicht bereit, die geringste Änderungen überhaupt nur zu machen. Also das ist ein Etikettenschwindel. Also es geht um einen echten, wirklichen Zivildienst. Und ich meine, wenn wir dann von der Hypothese sind, dass drei Viertel in den Zivildienst gehen, also ich finde, dann ist die Zeit nochmal zum Fragen, Armee ja oder nein. Also dann ist die Zeit nochmal da, weil, also ich meine, wenn drei Viertel im Zivildienst sind, dann ist die Armee als solches, würde ich sagen, schwer vom Tisch. Also das ist, ich glaube, das ist eine Hypothese, die man gar nicht mehr diskutieren. Also das kann man nicht sehen, wie das rauskommt.
Ich meine, das haben wir ja schon fast gehabt, wenn man zum Beispiel die Vox-Analyse von der Abstimmung anschaut, dann heisst 70% von denen, die die Hauptlast vom Militärdienst tragen, das heisst, dass die Männer zwischen 20 und 30 sind schon dagegen. Also es ist sozusagen im Hinterkopf ist die Situation schon da und gleich ist es mit einer knappen Zweidrittelsmehrheit abgelehnt worden. Also ich weiß nicht, ob es dann trotzdem für eine ganze Abschaffung von der Armee und von der Gesamtverteidigung länger wird. Und ich werde jetzt noch kurz auf einen anderen Aspekt hinweisen, nämlich auf den neuen Titel von dem Aufruf. Der heisst nicht mehr Aufruf zur Tat, sondern Amnestie jetzt. Also ich finde, das mit dem Wort Amnestie, das gefällt mir überhaupt nicht, weil Amnestie, das sozusagen so ein Gnadenerweis, den man halt von oben überkommt. Und durch das wird die effektive Verurteilung ja nicht rückgängig gemacht, sondern von uns aus gesehen müsste es richtig heissen, sozusagen offizielle Rehabilitation von all denen, die jeden Militärdienst verweigert haben, damit man es politisch in den richtigen Rahmen einstellen kann. Nicht einfach, dass man hier da zu Bern geht und bitte, bitte machen.
Ich glaube, wir werden nie einen Titel finden, der allen passt. Ich finde es aber gut, einen Einwand auch mit der Rehabilitation jetzt. Was man eigentlich will sagen, ist eine selbstverständlich nicht Gnade lassen. Was man damit will sagen, das ist Menschenrecht, das heisst sofort, oder? Das heisst sofort, das Menschenrecht akzeptieren. Was wir nicht haben wollen, ist, das haben wir auch eigentlich diskutiert, lang, wenn wir darauf auf ganz klar sagen, Forderung und Drohung, falls die Forderung nicht erfüllt wird. Und da haben wir einfach das Gefühl, das ist kontraproduktiv. Und darum ist eigentlich auch nicht so ganz klar, dass man sagt, Zivildienst stimmen so und so, mit denen, denen Bedingungen, so genau der Paragraph, das ist nicht die Idee, oder? Sondern die Idee ist ganz klar, wir wollen Diskussionen angefangen mit der XOA-Initiative, wenn wir weitertreiben, wenn sie provokativ weitertreiben, dass die engagierte Diskussion weitergeht. Und wenn man sieht, was eigentlich das Echo war, ist nur schon mit der Erklärung, dass man so etwas machen möchte, oder? Habe ich das Gefühl, dass das geht weiter, das wird weiterhin heftig diskutiert.
Mhm. Eben, ich komme ja schon bald als Gesetzeshüter vor heute Abend. ich glaube, die Diskussion muss vor allem um den Paragraph 18 gehen von der Bundesverfassung, also wo die allgemeine Militärdienstpflicht vorschreibt, dass man eben dort einmal zumindest etwas unternimmt. In welche Richtung das geht, weiss ich auch nicht. Schnaufstief. ja, da muss ich sagen, da bin ich im Moment auch noch ratlos. Und ich glaube, wir müssen vor allem dann, wenn einmal die ganze Sache mit der, sagen wir jetzt gleich, ich sage gleich gerne Massenverweigerung, läuft, dass man dann eben auf die selbe Richtung dann losgeht. Hoffe ich.
Also das Grundproblem könnte ja schon sein, dass XOA etwas vorgelegt hat, nämlich die Abschaffungsinitiative, die sehr radikal ist und radikal tönt hier. Und alles, was jetzt noch kommt, im Licht von dieser radikalen Forderung, ist ja irgendwo ein bisschen reformistisch, oder? Weil es ja immer nur einen Einzelaspekt berührt, innerhalb der Gesamtverteidigung.
Das würde ich nicht in jedem Fall sagen. Es kommt darauf an, auf das Ziel, was man mit dieser Forderung angeht. Wenn es jetzt zum Beispiel das Ziel von einem Zivildienst ist, einfach einmal 3/4 von der Armee abzuschaffen und dann einfach mit der Hoffnung, dass man mit dem restlichen Viertel und der ganzen Hierarchie sonst noch fertig wird, ist das für mich ein absolut berechtigter Weg. Und ich finde, alles, was dem Militär schadet, sollte man eigentlich mal prinzipiell unterstützen. Und wenn es jetzt dann um Details geht, kann man dann immer noch schauen.
Also ich weiß nicht, ich finde, so kann man das einfach nicht sagen. Vor allem einmal, ich glaube, das erste Problem wäre einmal die Lösung vom, Anführungszeichen Lösung, vom Dienstverweigerer Problem. Also, dass man dort einmal schaut, dass die Leute wenigstens nicht deren Weg drankommen, wie sie heute drankommen. Ich glaube, das ist einmal für mich eigentlich einmal das Vordringlichste. Und zum anderen, deren Armee wollte ich nicht schaden. Ich wollte sie abschaffen. Und wenn das nicht einfach so geht, dann muss ich sagen, dann kann man wohl irgendwo zwischen denen etwas machen. Aber das ist eine Entscheidung, die dann, glaube ich, ganz andere Leute als wir hier treffen. Ich glaube, das setzt aber wieder verweist auf eine ganz andere Ebene, nämlich die von dem, was, wenn keine Armee. Und zwar eigentlich die Friedensforderungen, die irgendwo doch immer wieder im Raum stehen. Also, was macht man denn? Also, was ist Friedenspolitik in der Schweiz?
Dieter?
Also ich meine, das hast du sicher einen Kernpunkt angeschnitten. Meine Jahrhundertfragen haben es an sich, dass sie nur einmal im Jahrhundert kommen, oder? Und ich meine, die Armee-Abschaffungsinitiative ist schon eigentlich eine einmalige Sache, weil die Frage ist ganz klar gewesen und es ist ganz eindeutig, wenn nichts mehr darüber diskutieren, dann gehen ja oder nein, oder? Und das ist sicher eine Problematik, auch hier wieder, dass man alles, die jetzigen Aktionen, die sollen zwar Diskussionen antreiben, aber die sind, die Frage ist nicht ganz so klar. Es gibt Hypothesen drin, es gibt, ja, was ist, wenn? Und das ist, das macht Diskussion komplizierter, das macht Diskussion schwieriger. Und darum muss sie auch intensiv begleitet werden, muss sie intensiv geführt werden. Aber so eine einfache Frage, einfach wie einfach Armee ja oder nein, oder? Die haben wir nicht mehr. Oder? Und die haben wir höchstens nochmal, dass man ein zweites Mal stellen kann, aber anders nicht. Oder? Und dann auch nicht in der einfachen Form.
Beat?
Ich werde jetzt noch eins auf das rücken, was du gesagt hast, Edi. Wenn man sich über die sogenannten Probleme von der Dienstverweigerung unterhaltet, es geht dann immer wieder vergessen, dass es auch eine andere Realität gibt, nämlich von denen, die Tag aus, Tag ein in der Armee Dienst leisten und jetzt einfach die so pauschal als Anpasser oder als Opportunisten anzuschauen. Ich meine, das ist nicht unsere Sache, sonst hätten wir als Soldatenkomitee keine Existenzberechtigung mehr. Und ich werde jetzt endlich mal ein bisschen von euch hören, was habt ihr denen Soldaten zu sagen, die im Dienst stehen, was sollen sie von euch aus gesehen machen, um die Armee unbrauchbar zu machen? Was soll von ihnen aus, was soll von euch aus passieren, dass sie die Armee sozusagen unbrauchbar machen durch ihre eigene Präsenz? Das ist ein Aspekt, der von mir aus gesehen bis jetzt untergegangen ist.
Also wir haben auch die Soldaten in der Weg gesagt, die müssen ganz stark können sie da mitmachen. Und zwar müssen sie nicht mitmachen, indem sie verweigern. Verweigern haben wir, das ist wie bereits gesagt, das ist eine individuelle Sache, was ich wirklich jeder muss, was kann jemand den Aufruf unterschreiben und hinterher nicht die Folgetat verweigern. Es verpflichtet sich dann niemand da damit zu verweigern selber. Es ist eher, es verstärkt selbstverständlich die Konsequenz von so einem wenn man nachher darf weigern, aber es muss nicht sein. Die Soldaten können die Diskussion führen, die können die Diskussion hineintragen. Diskussion um den Zivildienst, Diskussion um die Armee, können sie ganz intensiv führen in der Armee selber und damit eigentlich die Armee eben auch von innen her unter dauernden Druck setzen, oder? Dass sie da etwas zu machen. Und das soll auch ein Teil sein. Und das soll auch in Begleitschreiben und Begleitdokumentationen rauskommen, dass man auf eine ganz vielfältige Art die Diskussion kann führen und weitertragen. Nicht nur mit der Verweigerung. Oder?
Also ich möchte eigentlich weniger jetzt als Vertreter von der Beratungsstelle reden, aber ich sehe das einfach nicht in dieser Art, dass man sagt, innerhalb von der Armee soll man Widerstand gegen die Armee leisten. Also das sehe ich einfach nicht. Ich finde, dahinter steht eben der Gedanke von einer Friedenspolitik, von einer aktiv gelebten Friedenspolitik. Und ich glaube, da kann man nicht, wenn man da, ich weiß nicht, innerhalb von der Armee ein Bein stellt. Oder? Also Achtung von den Leuten, die wirklich jedes Mal wieder irgendwo in Dienst gehen und das durchstehen, weil sie das Gefühl haben, dass es sei jetzt für sie nicht sinnvoll, wenn sie verweigern. Ich will nicht jeden da zum Verweigern bringen, aber ich glaube nicht, dass man da innerhalb von der Armee kann das Zeug so abändern, dass nachher irgendwie Leben, also ja, sinnvoll wird. Also.
Wenn findest du nicht, dass dann die Armee auf die Länge raus gefährlicher wird, noch gefährlicher, wie sie einen Weg schon ist, wenn es nur noch ausgekochte Militaristen drin hat? Wenn es dann kein Sand in der Maschine hat, wo das Zeug blockiert? Eben, kommt dann wieder auf den Punkt zurück, den ich vorhin gesagt habe, wenn drei Viertel im Zivildienst sind und nur noch die ganzen Angefressenen dort sind.
Das ist eben eine Frage von der Friedensarbeit, oder?
Also ich finde, für mich ist das so hypothetisch. Also wenn wir drei Viertel in Zivildienst sind, dann kann die Armee nicht einfach nur aus Säbelrasseln bestehen, genau gleich weiterrasseln oder noch verreckter weiterrasseln als bisher. Weil die ganzen Strukturen sind auf die heutigen Grössen bestimmt. Und das bedeutet für die so einen Wandel und so einen Umdenken. Ich meine, wir sind drei Viertel von den Waffenplätzen leer, drei Viertel von ihren Fahrzeugen fahren nicht mehr, drei Viertel und so weiter. Also die drei Viertel lässt sich weiter, oder? Also ich glaube nicht, dass man dann einfach sagen kann, der Rest, das sind dann diejenigen, die durchdrüllen und wie die Wilden dienen, oder? Sondern das bedeutet dann für die Armee so einen. Also das ist dann ein Schlag. Also wenn Zivildienst drei Viertel von der Soldaten nicht mehr in den Dienst gehen, ist das ein Schlag.
Ja,
also bis es so weit ist.
Also, ja, also. Es wird dann von mir aus gesehen auf das rauslaufen, dass sie sich einfach noch schlimmere Elitebewusstsein selber anzüchten und finden, wir sind noch die allerletzten Getreuen, die noch zu unseren Waffenstrotzen in der Schweiz stehen. Und, und für eine Repression gegen die Bevölkerung lenkt auch. Da lenken auch ein paar tausend Leute.
Ich glaube das noch nicht. Das ist, wir sind in der Hypothese. Aber man muss einfach, man darf nicht unterschätzen, wie stark die bürgerlichen und die konservativen Elemente in der Schweiz heute daran glauben, dass die Schweizer Bevölkerung da mehr ist. Das ist ganz verwurzelt. Und bereits die Abstimmung ist ganz ein schwerer Schlag für sie, einfach, dass sie nur im Grunde genommen überstehen können und dazu mit sich einflüstern, das ist alles nur wegen dem schlechten Essen in der Armee. Oder? Und sie haben noch nicht, sie glauben noch nicht daran, dass das Mythos von der Schweizer Bevölkerung gleich die Schweizer Armee, dass das Mythos nicht mehr stimmt. Und also, ich meine, vom Tisch lügen lässt es in dem Moment nicht mehr, wo wirklich ein Großteil im Zivildienst geht, da lässt es das nicht mehr vom Tisch. Und dann ist das für die Leute schlagen, das müssen sie diskutieren. Und doch, ich glaube nicht, dass das einfach so klanglos über die Bühne geht.
Aber jetzt muss man da noch einwerfen, dass es ja bereits Vorschläge gibt für eine Berufsarmee. Ich weiß nicht, wie ernst man das muss nehmen muss, aber angenommen, es käme jetzt so eine Berufsarmee zustande, dann würde genau das eintreffen, was der Beat befürchtet hat. Dass also die kritischen Elemente die wären das. Und das könnte eine Eigendynamik entwickeln, so wie man es jetzt zum Beispiel von der Bundespolizei kennt.
Ich glaube, eine Berufsarmee ist nur machbar über das Volk. Das muss man gerade klar sehen. Das bei der Verfassungsänderung ist nur machbar über das Volk. Und ich meine, das Volk hat bereits den Busibo, wo vielleicht nicht ganz klar, nicht ganz, wo viel wenig, noch viel unklar eigentlich war, Gefahr von dem zentralen Macht und Denken und so weiter da war. Und ich glaube, bei Berufsmilitär, da habe ich also keine Bedenken, wird die Schweizer Bevölkerung radikal abgelehnt. Gerade in der heutigen.
Auch wenn man es näher als Reformschritt kann verkaufen und die Linke kann beruhigen, indem dass man sagt, Dienstpflicht ist damit, die allgemeine Dienst- oder Wehrpflicht ist damit aufgehoben und die müssen nicht einmal mehr in den Zivildienst.
Also ich finde, man muss nur mal sagen, also Berufsmilitär bedeutet, sie sind heute nicht fähig, ihre Instruktoren zu finden, oder? Und es sind wenige Leute. Also ich frage mich nur schon, ob sie überhaupt ankriegen, über den schweizerischen Arbeitskräftemangel überhaupt den Berufsmilitär rein personell ankriegen. Also es müsste fast ein Söldner her sein. Oder? Also ich glaube nicht einmal daran, dass sie rein einfach personell fähig sind, so etwas auf die Beine zu stellen, geschweige denn verfassungsmäßig.
Also ich glaube schon, dass die das können. Durchaus. Aber zu deinem Einwand vorher aus. Also ich glaube, wenn wir schon heute mal anschauen, so mittlere Offiziere, da findet man mich kaum mehr einen Linken. Also da gibt's, also SP-Leute sind, glaube ich, letztens ist da wieder mal drüber geredet worden, findet man kaum mehr. Also man kann eigentlich sagen, unsere Armee ist heutzutage schon ziemlich von den Leuten dominiert, die eigentlich nicht auf unserer Linie liegen.
Also oben rein schon, das ist mir schon klar. Ja. Aber ich meine, bei der Berufsarmee wäre es von zuunterst bis zuoberst konditioniert. Also wäre es eigentlich eine klassische bürgerliche Armee, oder? Ja, ohne eben Leute, die Sand ins Getriebe streuen, wie du das sagst.
Ja, aber ich glaube, da damit muss man eben irgendwie leben, wenn man in dem Land drin ist. Und ich glaube auch jedem anderen auch. Also ich meine, wir haben rundum haben wir auch noch Armeen. Und also da damit muss man leben. Und ich glaube, das ist eben eine Arbeit von uns, die wir in nächster Zeit mal doch endlich leisten müssen. Dass wir eben eine Friedenspolitik und eine Friedensarbeit eben finden, wo wir mit Armeen, die rund um uns herum und eventuell im eigenen Land durch Leute gemacht werden, dass wir da damit leben können.
Also da gibst du mir jetzt das Stichwort andere Armeen. Da würde mich vom XOA-Vertreter interessieren. Habt ihr jetzt in diesem Zusammenhang auch mit ausländischen Gruppierungen Kontakt gehabt, die euch konkret unterstützen? Also jetzt zur Aufforderung zur Tat.
Meines Wissens noch nicht. Also das heisst, ich glaube nicht, von der offiziellen von der Arbeitsgruppe ist das nie erwähnt worden, ist noch nie diskutiert worden. Ich könnte mir vorstellen, dass es private Kontakt gibt. Ich weiss, dass man versucht, den Kontakt aufzunehmen, um abklären, wie steht es genau mit dem Zivildienst in der DDR, weil man da nicht so ganz sicher war, was ist jetzt da die Situation in dieser ganzen Umwandel, die dort stattgefunden hat. aber offizielle Kontakte im Moment bestehen nicht.
Ich möchte jetzt wieder nochmal zurückkommen auf die Ausgangsfrage, also auf die Behauptung, den Aufruf, die Aufruf zur Tat ist fest auf Zivildienst konzentriert. Also es läuft einfach auf den Zivildienst auf. Es ist eine Behauptung, mal eine These. Und dann möchte ich die Frage stellen, gibt es denn noch andere oder bessere Konkretisierungsformen, wie man jetzt den Schwung von der Abschaffungsinitiative von den 35,6%, die dafür gestimmt haben, könnte ausnutzen?
Ich meine, gut, also es wäre schade, wenn das noch raus würde kommen, dass wir, also wenn das so würde bleiben, das wäre am Ufer vorbeigegangen, dass nur jetzt der Zivildienst eigentlich zentraler Punkt ist von diesem Aufruf. Der Zivildienst ist sicher einer von den konkreten Punkten, die wir jetzt eigentlich im Vordergrund gestellt haben. Es ist viel anderes auch noch diskutiert worden, F18, ganz kleine Schritte, bis zu noch weiterhin drin haben, Abschaffung von der Schweizer Armee. Da sind die einzelnen Schritte, haben wir gesehen, immer raus, weil sie einfach wirklich nur Kosmetik sind an einer Armee, die wir als solches ablehnen. Und die andere Schritte haben wir gesagt, weil einfach Gefahr besteht, dass die Leute meinen, und das hat man jetzt in den Diskussionen viel gesehen, dass die Leute meinen, wir zwängeln jetzt, oder das Zwängeln haben wir unbedingt weggehauen.
Also, die Soldatenkomitees haben sich natürlich auch über das Abstimmungsergebnis gefreut und auch durch die Tatsache, dass 70% von denen, die vor dem Kati dann in der Kaserne stehen, dass die gegen ihn sind, probieren natürlich das in eine aktive Bewegung umzusetzen, indem die Rekruten ihre Probleme selber in die Hand nehmen und probieren, so viel Druck wie möglich zu entwickeln. Und wenn wir wissen, dass von den letzten 10 Jahren, dass das sehr eine steinige Sache ist und dass eben doch ein grosser Teil einfach dass die 17 Wochen über sich ergehen lässt und nicht bereit ist, allzu viel sich da zu exponieren.
Also mit diesen Konkretisierungsformen habe ich zum Beispiel gedacht, den Waffenplatz St. Gallen-Gossau, wo von mir aus gesehen auf kleiner Flamme gelaufen ist, wo man mehr hat können machen, wo sich so vielleicht früher hat können einschalten, was jetzt vielleicht nicht so eine halbpatzige Situation hat gegeben, wie jetzt über Ostern. Währenddem, dass man eben den Aufruf diskutiert hat und dort viel Energie verbraucht hat. Also dort habe ich das Gefühl gehabt, dort wäre jetzt vor allem regional gesehen ein passender Anlass unter dem Motto «Ich ohne Armee» oder «Wir ohne Armee», respektive «St. Gallen ohne Waffenplatz», oder? Wo man dann könnte auf andere Regionen übertragen könnte, «Wallis ohne Armeepräsenz». So wie es zum Beispiel auch Roter Turm ist gelaufen und auch irgendwo ein grosser Erfolg war. Was sagen Sie zu dieser quasi regionalen Konkretisierung vom Gedanken «Ich ohne Armee» oder «Wir ohne Armee»?
Ja, wir finden das sehr gut, dass die Bevölkerung hier von Gossau und von der ganzen Umgebung jetzt anfängt. Sache selber in die Hand zu nehmen, einfach mal das Gelände zu besetzen, weil es im Moment die einzige Möglichkeit ist, einmal den Bau von diesem Waffenplatz rauszuschieben. Und auch die Militärs wissen sehr genau, wenn jetzt die Kaserne ein Jahr lang nicht gebaut ist, dann wird sie nie mehr gebaut. Und sie setzen jetzt alles daran, das durchzustieren. Und es ist eben ein bisschen blöd, vor allem für die Gegend dort, dass sich der Widerstand erst relativ spät hat angefangen zu organisieren. Das war erst etwa auf Ende letzten Jahr gewesen. Und auch so kann ich da an jedem Ort ihre Finger haben, sondern es müssen schon sich die Leute, die dort sind und davon direkt betroffen sind, sich selber organisieren.
Dieter?
Also ich meine, XOA ist sehr regional organisiert und ist sehr föderalistisch organisiert. Und darum, das ist eigentlich eine solche Sache, dass man getragen und organisiert oder gepusht wird von der XOA St. Gallen. Und ich weiss, dass auch so auf St. Gallen Leute aktiv in Drahner dabei sind. Das Problem ist einfach bei Drahner wirklich, es ist alles ein bisschen spät entstanden. Man hat zu lange nicht daran geglaubt. Und das ist jetzt sehr schnell ins Laufen gekommen, ins Rollen gekommen, aktiv geworden. Jetzt, das stimmt auf eine Art, der Vorwurf ist vielleicht nicht ganz unten, was immer gesehen. Währenddem eben haben wir diskutiert in den Bahnhof-Buffets, währenddem das in der Drahner draußen gefroren worden ist. Das ist vielleicht nicht ganz unberechtigt. Das ist einfach schon ein bisschen Xoa, die Struktur von der Xoa ist ganz eindeutig föderalistisch. Und Sachen, die in den Regionen passieren, werden von den Regionen angestoßen und werden von den anderen Regionen mitgetragen. Und der Aufruf ist eine von den Aktionen, die zentral ist, wo man eigentlich wirklich nur Diskussionen hat, wieder wollen in Schwung bringen. Und das ANA, das ist eine Problematik, die sicher alle von der Xoa mitfiebern und mithoffen, dass das durchkommt und dass das kann verhindert werden. Aber das muss aus den Regionen kommen.
Ready?
Ja, es war halt einfach kalt über die Ostern, oder? Also, wenn man ehrlich ist, oder wenn man ein bisschen rumfragt, oder, dann ist es vielen schlicht einfach zu kalt gewesen, einmal dorthin zu gehen. Man kann im Übrigen immer noch gehen. Also. Also, morgen um 7 Uhr oder so, wenn es
gerne ist. Aufforderung zur Tat.
Aufforderung zur Tat, ja. Ich glaube auch, dass eben gerade die Bewegung Amnesty jetzt die Regionalisierung kann bringen, dass das eben eine Eigendynamik überkommt mit der Zeit, wo sich kleinere Gruppen in den Regionen aussen bilden und dann wahrscheinlich auch auf ganz anderen Themen werden, aktiv werden. Und ich glaube, das EMD wird uns immer wieder überraschen mit irgendeinem Vorschlag.
Es ist jetzt 11:55. Ihr habt die Diskussionssendung gehört, so Aufruf zur Tat. Mitgemacht haben Dieter Vöckli als Vertreter von der XOA Zürich, der Beat Müller als Vertreter vom Soldatenkomitee Zürich, SK, der Edi Kadolfer, Mitarbeiter von der Militärverweigererberatungsstelle in Zürich und ich bin der Urs Frieden, Redakteur von WOTS.
Il sindaco di dargli un dispiacere.
zum Schluss vom offenen Wortkanal habt ihr das Stück «Pasta coi tempi brutti» gehört, «Schluss mit den schlechten Zeiten». Gesungen haben Silvana Zigrino und Claudia Montis.